hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Im doppelten Sinne. Zum einen war ich ja letztes Mal auch bei der Tagung. Wenn man dann wieder eingeladen wird, muss es ja nicht ganz so schlecht gewesen sein. Sag ich mal, oder Sie haben keinen anderen gefunden. Das kann natürlich auch sein. Ersatzspieler. Dann habe ich ja letztes Mal, da waren nämlich alle da, mich darüber geäußert, dass ich mich letztes Mal schon gefreut habe, für die AGF Sachsen wieder anzutreten, weil ich damals, das wissen nur die älteren Kolleginnen und Kollegen vielleicht, ich war ja bei der Gründungsversammlung der AGF Sachsen 1990 oder 91, auch übrigens in Chemnitz, irgendwo draußen, eine Stätte, die dann eine Woche später zugemacht hat. Ein Minister Krause musste dann kurze Zeit später auch zurücktreten, nicht der Verkehrskrause, sondern Sachsen. Krause war der Grußwortsprecher für die AGF Baden-Württemberg, die da gerade keinen gefunden hatten und mich fragten, kannst du da nicht hinfliegen? Und obwohl ich nicht ganz lieb, dachte ich, mache ich das, und es war alles sehr spannend damals. Also wieder hier. Ich freue mich auch deswegen, weil ich angekommen bin, obwohl die Angaben zu dem öffentlichen Nahverkehr hier in Chemnitz nicht ganz mit dem übereinstimmen, was die Realität seit 2 Monaten hier ausmacht. Deswegen war ich zum Referat, zum Vortrag des Kollegen Grafeld ein bisschen später. Wollte ich eigentlich erreichen, keine Respektlosigkeit gegenüber den Veranstaltern, dass ich die Großworte nicht von vornherein auch abgeschrieben hatte, denn ich bin auch so schon 20:06 aufgestanden. Das reicht, meine Damen und Herren. Jetzt fange ich inhaltlich an. Ist ja inhaltlich für mich ein gefährlicher Teil. Ich bin sozusagen das Gürkchen im Sandwich oder irgendwie. Ne? Grafeld gibt vor, vieles von dem, was er sagt, unterschreibe ich, würde ich ähnlich oder in, vielleicht sogar wortgleich sagen. Manches, das streiten wir seit 20 Jahren oder so. Ne? Die Kollegin Bodemüller kenne ich eigentlich eher so aus dem Kontext Streetwork Wohnungslosenhilfe, die wird dann sozusagen wahrscheinlich noch sehr viel mehr Praxisbezüge herstellen können, als ich alter sagte, ich doch jetzt mehr als die Hälfte meines Berufslebens aus der sozialarbeiterischen Praxis raus bin, also von daher gefährlich. Ich versuche es hinzukriegen, Arbeit im Auswärtsspiel immer ganz altmodisch mit Folie, die ist übrigens auch heller als das hier, also von daher für Sie auch ein kleiner Vorteil zu dem anderen Gerät. Wo stehe ich gerade in dieser Arbeit? Ich habe mal begonnen 1973 als noch nicht ausgebildeter Sozialarbeiter. Gott sei Dank hat mich mein Chef gezwungen, dann doch Fachhochschule noch zu studieren, hat die Verlängerung des Arbeitsvertrages davon abhängig gemacht. Haben angefangen auch schon mit gewaltorientierten, rechtsorientierten Jugendlichen, die sich damals Rocker nannten, zu arbeiten. Hier lief vieles sozusagen urwüchsig, grobschlächtig. Manches auch gelingend, manches intuitiv gelingt, manches misslingt. Wir haben viele Situationen sehr situativ geregelt. Also ich hatte immer so eine Kneipen-AG neben mir. Ich habe selber früher Leistungssport gemacht, hatte dann noch 2 württembergische Jugendmeister im Boxen auch in meiner Kneipentruppe. Und von daher war das eigentlich so in dieser Arbeit mit diesen gewaltorientierten Jugendlichen relativ leicht auszuhandeln. Makarenko hat in diesem Kontext gesagt, und dann glitt ich aus auf dem pädagogischen Seil und stürzte. Was ich damit sagen will, obwohl wir eigentlich durch eine de facto ziemlich rigorose Gestaltung der Definitionsmacht in diesem Haus, Villa 5, Jugendhaus Ludwigsburg, gibt es heute immer noch in anderem Zuschnitt, in anderer Ausrichtung. Was wir damals so souverän gemacht haben, war im Grunde genommen ein pädagogisches Scheitern. Und dass nicht vieles noch schiefer ging, da haben wir vielleicht auch einfach ein bisschen Glück gehabt. Mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich nicht mehr in der Praxis. Und wo stehe ich gerade? Ich stehe an 2 Dingen. Zum einen haben wir für den Bund der Deutschen Landjugend eine bundesweite Expertise gemacht, Rechtsextremismus in den ländlichen Räumen. Da ist ein Ansichtsexemplar eines schönen Buches da. Das gibt es bei denen kostenlos. Das ist ja auch mal eine erfreuliche Mitteilung. Dieses Ansichtsexemplar lassen wir dann der AGF hier liegen. Sie schreiben durch die Adresse auf, können Sie es dann doch bestellen. Und zum anderen bin ich sozusagen wieder ganz am Anfang gelandet, durch Zufälle des Lebens sozusagen, weil von meinem schwäbischen Urheimatort, das Nachbardorf, mit dem wir eigentlich früher schon verfeindet waren, ein Problem hat, nämlich ein Problem dergestalt, dass sich da ein rechtes Zentrum herausgebildet hat, dadurch, dass die missratenen Söhne eines guten Freundes von mir, der leider schon verstorben ist, er war eher so gewerkschaftsorientiert, war in seiner Erziehung seiner Söhne offensichtlich nicht erfolgreich, weil die sind beide sehr rechtsextrem eingestellt und sie stellen ihr Erbe quasi der Bewegung zur Verfügung. Dadurch hat dieser kleine Ort Fichtenberg, so heißt dieser Ort, seit einigen Jahren ein Problem. Der Bürgermeister hat das Problem wie folgt definiert: Würden die ganzen Antifa-Leute nicht regelmäßig anlaufen hier zu rituellen Terminen, hätten wir kein Problem. Das ist sozusagen ein bisschen die Ausgangsbedingung für die öffentliche Reaktion. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ich bin da sozusagen jetzt wieder reingezogen worden, obwohl ich es gar nicht wollte, weil mir das auch ein bisschen zu nah ist zu dem, wo ich herkomme, wo man mich auch anders kennt und so weiter. Jedenfalls mache ich da jetzt seit geraumer Zeit Arbeit mit Eltern. Das sind zum Teil Eltern, die sehr engagiert sind, und es sind zum Teil Eltern von Kids, die sozusagen eine Affinität zur rechten Szene entwickelt haben. Und da fange ich sozusagen ganz von vorne an, dass wir nämlich in der sozialen Arbeit eigentlich auch da schon ein bisschen stärker präsent sein müssten, wo Erziehung stattfindet und wo wir eigentlich erstmal, damit meine ich die gesamte Gesellschaft, das erstmal auch den Familien überlassen. Vielleicht gibt es erste Signale im Kontext von Schule, Alltagsorientierung, Nachbarschaft und so weiter. Und man könnte das alles so schön beschreiben oder so typisch beschreiben wie der Kollege Cornelius Pelz, der ja sehr interessante, sehr berufs- und praxisorientierte Publikationen gemacht hat, der ja auch mit dem Lidice-Haus viel zusammenarbeitet, und seine Handreichung für die Elternarbeit. Da habe ich folgendes Einstiegszitat entnommen. Da geht es um die Mutter, die hier sich äußert, hier jetzt an der Stelle, wo sie das erste Mal wahrgenommen hat. Ja, so ein bisschen, er trug viel schwarze Sachen, mache ich ja auch, ne? Und wollte dann also auch Springerstiefel haben, wenn es geht, noch mit Stahlkappen. Das ist ja heute nicht mehr modern, oder zumindest in einem Teil der Szene nicht mehr modern. Und da habe ich gedacht, ist nicht. Oder dann eben mit einem Messer oder sonst irgendwie. Und ich habe gesagt, das kommt nicht in Frage, sage ich, sowas kriegst du nicht, sage ich. Das kannst du nicht von mir erwarten, dass ich dir sowas kaufe, sage ich. Das mache ich nicht, das tue ich nicht, sage ich. Ich habe keine Lust dazu. Und ich möchte auch nicht, dass du kriminell wirst. Nun, der Bub, der hat dann trotzdem ein Messer gehabt, und das ganze Elend auch dieser Mutter, die alleinerziehend war und immer noch ist, ist sozusagen der Ausgangspunkt dieses Beratungskontextes. In diesem Zusammenhang, denke ich, ist sehr viel erreicht, wenn man sich einfach vor Ort erstmal vergewissert, was haben wir eigentlich überhaupt für Ressourcen, wer ist denn überhaupt da? Ne? So in diesem kleinen Dorf ist es in dem Fall eine sehr, obwohl schon älter, immer noch sehr durchsetzungs- und gestaltungskräftige Schulleiterin, ist ja positiv, ne? Die sozusagen auch nicht mehr akzeptieren möchte, dass ein Teil ihrer, Baden-Württemberg hatte noch ein dreigliedriges Schulsystem, dass ein Teil ihrer Hauptschüler, es handelt sich ausnahmslos oder überwiegend um die älteren, die oberen Hauptschulklassen, sich sozusagen in diesen Abgrenzungskonflikten bewegen und diese Konflikte auch in ihrer Schule ausgetragen werden. Sehr offensiv durch Zeichen, Botschaften, die zum Teil von den Erwachsenen gar nicht verstanden werden. Und da fing sozusagen unsere Zusammenarbeit an, ganz klassisch. Ich wurde eingeladen und ich habe gesagt, ja, Freitagabends, Eltern, die haben ja da keinen Bock, ich eigentlich auch fast auch nicht und so, ne? Doch, 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 das funktioniert, wenn ich sage, dass die kommen müssen, dann kommen die. Die kamen, ne? Also es war ein Abend mit 65 Eltern, ne? Es waren noch ein paar andere Leute dabei, aber doch ein größerer Teil waren Eltern, und dann haben wir doch viele Aha-Effekte erzielt, ne? Dadurch, dass wir einfach so einen Bildungsabend gemacht haben, der sich mit Symbolen, Zeichen, Klamotten, Stilen, Musik und so weiter, und die Aha-Effekte waren die, ja, mein Kind trägt sowas auch und ähnliches. Also ganz harmlos, und da sind wir natürlich jetzt auch an einer Erweiterung des Themas, das ich nicht vornehmen kann an dieser Stelle, weil es nicht mein Auftrag ist. Der Rechtsextremismus, speziell auch der jugendkulturell geprägte, ist heute in so viel ausdifferenzierten Erscheinungsformen da, dass dieses alte Klischee, kahlgeschoren, viel zu große Bomberjacke, immer so diese Haltung, Springerstiefel und dann noch ein paar andere Sachen dazu, dass die eigentlich nicht mehr stimmt, beziehungsweise nur für einen sehr kleinen Teil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stimmt, die entweder, weil sie sozusagen kein anderes Modell des Rechtsseins gelernt haben, sich so kleiden, oder weil sie sehr bewusst sozusagen die Old School in einer bestimmten Weise auch noch repräsentieren wollen. Es ist viel subversiver, und wir haben schöne Gespräche darüber geführt, was zum Beispiel welche Klamotten so aussagen, die eigentlich nur eins gemeinsam haben, nämlich tough zu sein, sportlich zu sein und vorwiegend von Jüngeren gekleidet zu werden. Das ist sozusagen erstmal eine Gemeinsamkeit. Da ist relativ wenig deutlich wahrnehme, auch nehmbare Aufmerksamkeit für Menschen gegeben. So einzusteigen und dann nachher zu gucken, mit wem können wir denn in diesem Dorf arbeiten? Mit dem Bürgermeister erstmal nicht. Aber es gibt einen Arzt, der ist auch für die Freien Wähler im Gemeinderat, den kennt man von früher, der hat zwar auch nicht mehr so viel Bock, weil er total überlastet ist mit seiner Landarztpraxis und dann bin ich noch Gemeinderat und dann noch ein Tischtennisabteilung Vorsitzender und so weiter. Letztendlich haben wir ihn gekriegt und jetzt haben wir, um das abzukürzen, haben wir in diesem kleinen Dorf Fichtenberg, das hat natürlich immer noch seinen rechten Treffpunkt, die können ja nicht enteignet werden, die Brüder, sie sind auch nicht, manchmal denkt man sich, ne, Schuldnerberatung ist ja so ein anderes Thema, wenn sie dann irgendwie Konkurs gingen und ihre Hütte versteigert werden müsste, wie könnte man ja zumindest, aber die sind nicht so, es hält, denen geht's gut, beide. Berufstätig, nicht arbeitslos, läuft alles und die Hütte ist erstmal auf längere Zeit, also auch speziell Kristallisationspunkt bei bestimmten Tagen, 20. April, anderes wird gefeiert, kommen die immer aus Stuttgart und da macht man die interessante Erfahrung, dass die alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Nicht, weil die denken, wir dürfen nicht mehr saufen und Auto fahren, sondern weil schon die Anfahrt von Stuttgart nach Fichtenberg mit einem Regionalzug, das geht dann weiter Richtung Nürnberg und wenn man dort umsteigen würde, würde man nach Chemnitz kommen, weil es Spaß macht. Weil da kann man schon diese Zugfahrt am Freitagabend nach 22 Uhr ist im Event und niemand interveniert und von daher, weil du das, diesen Ball, den du mir zugespielt hast, mit der Frage oder dem Phänomen, dem gut beobachtenden dem Phänomen, dass sozusagen wir immer mehr Gefahr geraten als Profession in diese sich subversiv seit 15 Jahren immer weiter ausbreitenden ordnungspolitischen Konzepte eingebaut zu werden, zum Teil einfach auch nur per Dienstanweisung. Lustige Geschichte, die war für die Leute gar nicht lustig. Gute Streetworker in Magdeburg mussten dann für schönen Bahnhofsvorplatz damals sorgen, als Bundesgartenschau in Magdeburg war. Und die alten Damen und Herren, einfach so die offene Punk-Szene mit ihren üblichen Begleiterscheinungen, das war denen nicht zuzumuten. Und da wurde dann, die konnten sich dagegen nicht wehren, für Streetworker aus Magdeburg, alles Leute, die einen guten Job machen, mit unterschiedlichen Szenen, der eine links, zwei rechts, die anderen sozusagen eher nicht politisch profilierte Szenen so im Stadtteil, die waren dann quasi der verlängerte Arm des Ordnungsamtes um Punks, Hundescheiße, Hunde und anderes und an Schnorrerei da wegzumachen. Ne? Und hätten sie das nicht getan, dann hätten sie sozusagen arbeitsrechtliche Schritte gegen sie gehabt. Also da ist der Spielraum von uns revolutionärem berufssoziale Arbeit häufig sehr klein, sehr gering und diese Auslotung unserer Grenzen ist an vielen Punkten genau der Ort, um den es geht. Zurück zu dieser Elternarbeit. Es geht im Grunde genommen hier um die alten, neuen Dinge. Es geht darum, einfach nochmal zu gucken, wie läuft denn so eine Karriere und wo könnten denn zum Beispiel Eltern unterstützt werden. Der junge Mensch ist nicht per se dann schon Neonazi, sondern es ist ein schleichender Prozess und es ist Glück. Und es ist eine gute Situation, wenn Eltern frühzeitig sensibilisiert sind und sich dann auch an jemanden wenden. Und dann haben wir ein Problem. Die meisten Regionen, auch gerade in Westdeutschland, das ist sicherlich hier in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, da weiß ich es gut, nicht anders. Da gibt es zwar landesweit tätige Beratungsteams, Opferberatung, mobile Beratungsteams, die sozusagen diesen Feuerwehrjob sehr qualifiziert machen, aber sie sind meistens dann nicht mehr in der Lage, jeden kommunalen Prozess zu begleiten und von daher ist die soziale Arbeit erstmal aufgerufen, genau die Dinge zu tun, die man im Grunde genommen zur Stabilisierung von so alltagsorientierten Beratungsprozessen, zum Beispiel auch mit Blick auf Eltern in seinem Gemeinwesen orientiert, aufbauen kann. Und dieses macht nur bedingt erstmal notwendig, dass man wieder massenweise neue Stellen schafft, sondern es ist wirklich sozusagen hier eine Rolle der kreativen Aufspürer, die soziale Arbeit nun einfach sein muss, zu gucken, wer kann hier unterstützen und wen können wir dann zum Beispiel, wenn wir mit unseren Ressourcen nicht mehr weiterkommen, das ist ein anderer wichtiger Knackpunkt, sage ich mal, wer kann uns da helfen, wer steht uns zur Verfügung. Und wenn ich sozusagen diese Struktur entwickelt habe, dann ist es zum Beispiel für die 5, 6 engagierten Lehrer und Lehrerinnen auch relativ leichter, mit ihrer Alltagssituation umzugehen. Sie sind sozusagen nicht mehr diskreditiert. Wir sind nicht die Schule, die rechts ist. Wir müssen das klein halten, weil wir sonst sozusagen im Ranking das E-Wort Evaluation und Wettbewerb und Schulen stehen im Wettbewerb und man hat keine Probleme, beziehungsweise wenn, dann muss man sie sozusagen mit Zielvereinbarungen und so weiter, das sind die ganzen klassischen Geschichten, mit denen auch die pädagogischen Berufe überall zu tun haben. Also hier ist natürlich vor allem angesetzt an dem Bereich Einstiegssituationen, frühe Situationen, Phasen, wo man diese rechten Orientierung oder rechten Ausdrucksformen von Jugendlichen dann eher noch auch unter dem Stichwort experimentieren. Da experimentieren Jugendliche, männliche Jugendliche mit ihrer Rolle, mit ihrer spezifischen, vielleicht aus unserer Sicht nicht gekonnten Form von martialischem Auftreten und Männlichkeitskult. Da experimentieren sie sozusagen auch gegen ihre Eltern durch bestimmte Ausdrucksformen, die Eltern anspringen lassen. Ist ja durchaus typisch, ist ja durchaus üblich und ist ja durchaus auch wichtig für die Abgrenzung von Jugendlichen. Was dann gekonnt und nicht gekonnt ist, ist ja, ich verweise da auch nochmal auf deine Beiträge, letztendlich wiederum in der Definitionsgewalt der Erwachsenenwelt. Der zweite Punkt, um den es mir geht, du hast ihn auch beiläufig angesprochen, das ist der Bereich, wo es um die sogenannten zivilgesellschaftlichen Akteure geht. Das sind natürlich nicht in erster Linie Menschen, die sozusagen als die allseits entwickelten und kompetenten Gutmenschen das Gute im Gemeinwesen vertreten und genau wissen, wie es zu machen ist, sondern wenn man von zivilgesellschaftlichen Akteuren im dörflichen Bereich, im Stadtteil spricht, dann sind es zum Beispiel so profane Einrichtungen, Schützenvereine nenne ich jetzt als Beispiel nicht, das ist jetzt zurzeit ein bisschen sehr negativ besetzt. Schützenverein ist vielleicht auch nicht so ein gutes Beispiel. Ich bin Mitglied eines Schützenvereins gewesen in meiner, auf der Suche nach meiner spezifischen Form von Mannwerdung. Ich bin auch in der Feuerwehr gewesen. In dem Dorf hast du, wenn du gerade auslaufen konntest, keine andere Chance gehabt. Ne? Das Dritte habe ich auch gemacht, Fußball gespielt und so. Der Schützenverein ist vielleicht nicht der typische und zuerst zu nennende zivilgesellschaftliche Beiträge, aber die, weil sich da natürlich schon zum Teil Leute treffen, die schon ein bisschen militaristisch ausgerichtet sind und jenseits der rein sportlichen Orientierung des Schützenwesens, die es zugegebenermaßen auch gibt, natürlich diese militante und mit Gewaltdurchsetzung und Schießen sozusagen aus einer spezifischen Form des Auslebens von vielleicht auch niederen Beweggründen und Instinkten, Gott sei Dank nur auf die Scheibe kanalisiert. Die anderen Jugendverbände, Sportvereine, andere kulturtreibende Vereine, als diejenigen, von denen du auch genau den richtigen Hinweis bereits gemacht hast, dass sie zum einen gerade sozusagen keine, ich sage mal, in Problemkontexten oder dauerhafter in Problemkontexten stehenden Jugendlichen mehr erreichen und dass sie zum anderen, das gehört hier beiläufig mit erwähnt, natürlich bis auf den Sport in der Regel die 15, 20, 30% nicht-deutsche Jugendliche, die es zum Beispiel im westdeutschen großstädtischen Raum natürlich gibt und in einzelnen Wohngebieten sogar noch höhere Quoten, dass sie die, abgesehen vom Sportverein, und hier übrigens auch nur selektiert, Kampfsport, Fußball, dann kommt lange nichts. Die Breite wird auch von nicht-deutschen Jugendlichen, selbst im Sport, nicht repräsentiert, sondern da nur in ausgewählten Feldern. In den anderen Bereichen klassischer Verbandsarbeit sind sie nicht vorhanden. Und das ist kein Argument meines Erachtens, die Frage Rechtsextremismus aus diesem Spektrum der zugegebenermaßen häufig auch nicht mehr stabilen Vereine und Jugendverbände rauszunehmen und auszublenden, zu sagen, die können eh nichts leisten. Ne? Sie sind höchstens befrachtet und gefährdet. Feuerwehr, Sportvereine in Nordliche Sachsen-Anhalt, gab es eine Feuerwehr, die im Grunde genommen von sich auch sagt, wir sind nur noch löschfähig, wenn die Nazis mitlöschen. Oder eine schöne kleine Gemeinde, nur auf der anderen Seite der Elbe, von Magdeburg, wo wir sehr intensiv tätig sind und auch Streetworker mit unterstützt haben und beraten und supervisiert, wo im Grunde genommen eine Alltagskultur vorhanden ist, die im Grunde genommen die Akteure der rechten Szene, die sich dort Wehrmacht beziehen, hat natürlich gar nichts mit dem Dritten Reich zu tun, sondern wir haben am Wehr gegen das Hochwasser gekämpft, deswegen sind wir Wehrmacht beziehen. Wer ist Ihr Sponsor, der größte Unternehmer im Dorf, der Sie zum Teil Teil auch beschäftigt, zwar schlecht bezahlt, aber immerhin. Und dort war der Störer der Streetworker, nicht die rechten Jugendlichen. Und in diesem Bereich, da sage ich, da bin ich froh, wenn dann einer vom Sportverein sagt, das können wir so nicht mehr hinnehmen. Einfach nur mal diesen Satz. Da ist noch nichts erledigt, aber dann habe ich da, oder man hat da möglicherweise einen Anknüpfungspunkt verbunden mit der Frage, wir wissen, dass die Vereine schwach sind, gerade im ostdeutschen Bereich ist das alles sehr fragil. Wenn drei gute Leute weggehen, dann bricht die gesamte Jugendarbeit eines Sportvereins zusammen. Abwanderung aus bestimmten Sozialräumen reduziert das Potenzial von ehrenamtlichen Menschen radikal. Es sind genau diejenigen, die man eigentlich bräuchte. Abwanderungsthema möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Es gehört dazu, aber wäre ein eigener Vortrag. Und lassen Sie einfach stehen. Es gibt Dörfer, die haben keine Jugendabteilung mehr im Fußball, weil einfach niemand mehr das macht. Ja, weil auch diejenigen, die sozusagen als Frührentner und Dagebliebene das die letzten 10 Jahre noch gemacht haben, die sind jetzt so alt, dass sie es auch nicht mehr wollen oder können, und dann ist Pustekuchen. Ne? Und das ist sozusagen, da merkt man erst, dass auch diese von uns zum Teil belächelten ehrenamtlichen Strukturen real schon ein gewisses Potenzial auch der Prävention in sich bieten. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar dafür, dass zum Beispiel die hessische Sportjugend mit dem Blick auf in Hessen, Hessen ist ja ein Land, in dem es einige merkwürdige Orte gibt, in denen die rechte Szene, obwohl ansonsten auf die Fläche gesehen Hessen nicht besonders hoch belastet ist, aber es gibt einige besondere Kristallisationspunkte. Und die haben sozusagen eine eigene Einrichtung geschaffen, die hessische Sportjugend, Dr. Wittmeier, vielleicht auch, das ist so einer, der sich auch mal mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt hat, ist hier auch federführend tätig geworden, um Vereine in zwei Richtungen hin systematisch zu beraten, nämlich dahingehend, wie kann ich erstens mal meine präventiven Funktionen als Sportverein deutlich stärken, im Wissen darum, dass es nicht meine primäre Aufgabe ist. Weil die primäre Aufgabe eines Sportvereins ist natürlich immer noch, die jeweilige Sportdisziplin zu pflegen, zu trainieren, auszuüben und zu gucken, dass das alles läuft. Und da sagen viele Vereinsleute natürlich durchaus berechtigt. Damit sind wir doch genügend ausgelastet in unserer Freizeit. Und dann kommt häufig noch ein anderes Argument, das ist besonders schwierig, weil man da sozusagen die Einstiege verwehrt bekommt. Das ist viel gefährlicher als dieses Auslastungsargument. Das zweite Argument ist häufig, wir machen nur Sport, wir machen das parteipolitisch unabhängig, wir sind übergreifend tätig und wir wollen uns nicht einseitig instrumentalisieren lassen. Das ist sozusagen eine schwierigere Position, weil sie argumentieren, wenn wir jetzt sozusagen gegen rechts tätig sind, dann müssten wir natürlich gleich im Zuge des weiteren subversiven Fortlebens der Totalitarismusdoktrin, die ja in Westdeutschland eine große Rolle gespielt hat, früher ideologisch, müssten wir gleichzeitig auch gegen Linksradikalität vorgehen. Mein schüchternes Argument dann immer, nun geht es hier darum, dass hier doch in den letzten Jahren vielleicht von rechts her Gewalttaten massiver Art ausgeführt, muss ja nicht immer gleich Todesfall zur Folge haben. Dieses Argument ist für viele, die so argumentieren, erstmal nicht ausreichend. Und deswegen ist es gut, dass aus dem Sport selber so eine Initiative gekommen ist, die begrüße ich sehr. Sie ist natürlich sehr solitär. In Niedersachsen gibt es noch ein ähnliches Projekt. Aber selbst große Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die da quasi auch im Sportbereich, im sportpolitischen Bereich mehr Ressourcen hätten, da ist sowas nicht da. Und sie versuchen einfach zum einen mit Vereinen zu arbeiten, die so ein Stück weit problembelastet sind. Und da kommen im Grunde genommen schon Figurationen zum Tragen, die vorhin auch schon für hauptamtliche Soziale- und Jugendarbeit vom Kollegen Grafeld vorgetragen wurden. Die Grundgemeinsamkeit, obwohl vordergründig sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen, ist auch hier, ich kann nur das leisten und zumuten, was sozusagen mich auch ein Stück weit nicht gefährdet. Also sozusagen von einer gesicherten Basis aus zu arbeiten, ist relevant und ist die Grundfiguration sozusagen die falsche Kühnheit, ich stürze mich jetzt Auseinandersetzungen rein, wo ich die Folgen nicht abschätzen kann, mich und andere gefährde, ist völliger Quatsch. Dieses verfehlte Heldentum haben wir auch in der Sozialarbeit gelegentlich gehabt, weil das vorhin ein Thema in der Diskussion war, gab es Situationen, wo der Kollege ist, glaube ich, nicht mehr da, der dieses gefragt hat, zumindest also hier vorne, Landesjugendamt, Gibt es empirische Studien darüber, dass und wie Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen ja nicht nur gefährdet waren, sondern das Opfer von Übergriffen oder auch Gewalt, kann man sagen. Es gibt es zumindest ansatzweise für zwei Bereiche und beziehungsweise für einen dritten Bereich gibt es das auch noch. Und die Überraschung ist, offene Jugendarbeit ist keineswegs, da haben wir natürlich genau keine Untersuchung, sondern von dem, was wir halt so mitkriegen, sage ich mal, ist offene Jugendarbeit trotz der oftmalig gegebenen Arbeit mit eher schwierigen Gruppen, die durchaus eine höhere Gewaltaffinität aufweisen in vielen Einzelfällen der konkreten Arbeitssituation, ist in diesen Feldern deutlich weniger Übergriffigkeit vonstatten gegangen als zum Beispiel führend Heimerziehung. Also Heimerziehung gibt es eine sehr gute Studie vom Diakonischen Werk, ursprünglich Württemberg, ist glaube ich auf die Bundesebene ausgeweitet worden, und in diakonischen Heimen und in anderen wird es sicherlich nicht ähnlich sein, gibt es eine Vielzahl von dokumentierten Fällen bis hin zum Totschlag, Tode von Mitarbeitern durch gewalttätige Übergriffe von Jugendlichen in Krisen- und Konflikt- und zugespitzten Situationen. Dann nicht völlig überraschend, wenngleich die Tätergruppe immer von außen kommt, Frauenhausarbeit, das sind dann meistens sehr gravierende Übergriffe, wenn nämlich dann der Macker, sage ich mal, rauskriegt, wo seine Lebensgefährtin oder Frau ist und er auch die Anonymität sprengen konnte, weil irgendwann spricht sich in einem Gemeinwesen auch rum, wo ein Frauenhaus ist. Und da hat es auch in der Vergangenheit gefährliche Übergriffe, auch bis zur Todesfolge von allerdings nur einem tragischen Fall, aber einen Fall hat es gegeben. Und dann natürlich, da gucke ich jetzt auf die Kollegin Bodenmüller, weil sie auch mit Wohnungslosen viel zu tun hatte. Aus der Wohnungslosenhilfe gibt es keine empirischen Daten, aber sozusagen eine verdichtete Berichterstattung über die verschiedenen Verbände der Wohnungslosenhilfe. Und da ist sozusagen auf einer sehr niedrigen Grundbasis in den letzten Jahren gab es vereinzelt auch Situationen, in denen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in gewalttätigen Kontexten standen, als Opfer von Gewalt. Allerdings im Vergleich zu diesen beiden anderen Feldern deutlich zurückgesetzt. Und da überrascht es nun wiederum, dass genau die offene Jugendarbeit, die als so gefährlich gilt, diese Dichte an Problemen dieser Art nicht aufweisen kann. Hier gilt es nun für den ehrenamtlichen Bereich umso mehr, als dass man natürlich vom Ehrenamtlichen nicht erwarten kann, dass er sich hier mehr gefährdet, als es im Grunde genommen von einem Menschen, zumal ehrenamtlich tätig, erwarten ist. Zwei Punkte möchte ich aus Kürze der Zeit jetzt nicht ansprechen. Es gibt sehr schöne Empfehlungen darüber, wie man zum Beispiel in zugespitzten Situationen damit umgehen kann. Viele Vereine gehen dazu über, dass sie entsprechende Satzungsänderungen vornehmen. Weil ein Kollege vom Fan-Projekt auch hier ist, verweise ich hier an den Pionier FC Carl Zeiss Jena. Das ist von mir übrigens auch belletristisch verarbeitet worden in einem Fußball-Krimi. Der FC Carl Zeiss Jena hat als erster deutscher Sportverein einen Passus in der Satzung aufgenommen, der einen holprigen Vereinsdeutsch zum Ausdruck bringt. Wer mit rechter Symbolik in diesem Sportkontext auffällt, der kann deswegen aus dem Verein ausgeschlossen werden. Das fand ich damals sehr bemerkenswert und ist auch ein Zeichen gewesen, auch wenn es natürlich alltagspraktisch nicht so eine Rolle spielt und man sich immer fragen muss, ist das der richtige Umgang? FC Magdeburg, mit dem ich viel zu tun habe, hat einen Präsidenten, der hat durch sein Präsidentenamt erreicht, dass der Verein beschließt, dass Stadiongänger keine Thor Steiner Klamotten tragen dürfen, aber hallo, das finden wir aber ganz, das fordert ja die subversive Kreativität der Jugendlichen geradezu heraus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich immer auch, dass es ein Zeichen ist, dass der Verein auch signalisiert, wir wollen nicht, dass die Rassisten in ihren rassistischen Outfits bei uns im Fußball sind. Also in dieser Ambivalenz muss man dann gucken, wie man sich richtig bewegt, weil sie haben auch heftig genickt, wahrscheinlich haben sie Erfahrung aus dem Sport. Oder die Jugendlichen, das wissen wir ja alle, sind unheimlich kreativ, wenn es darum geht, subversiv verbotene Botschaften dann doch irgendwie zu positionieren. Und da einen Wettbewerb draus zu machen, das ist natürlich auch eine gefährliche Spirale und vergeudet möglicherweise in erheblichem Maße die doch knappen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Der dritte Bereich, da habe ich mich ja oft geäußert, das ist sozusagen der Bereich Jugendarbeit, da komme ich ja auch her, da habe ich auch mit Franz Josef schon immer wieder mal gestritten, obwohl ich sozusagen nicht zu den Rosen auf den Weg streuern gehört habe. Ne? Also ich bin ein massiver Vertreter davon, dass Jugendarbeit all das macht, was sie noch kann. Und dazu gehört natürlich im erheblichen Maße auch, dass im Alltag von Jugendarbeit mit Rechten gearbeitet wird. Da gibt es jetzt zum Beispiel unter meinen jüngeren Studierenden zum Teil mir, alten Sack, schon erheblich Widerspruch. Zum Beispiel mit der durchaus ernstzunehmenden Position: Ich bin in meinem kleinen Dorf in der Börde genügend Opfer von rechter Gewalt gewesen, ich will mir das nicht mehr zumuten. Kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist eine Position, die ich absolut akzeptiere. Und dann sage ich immer, Gott sei Dank ist ja soziale Arbeit so vielfältig, wenn ich nicht mehr Lehrer sein kann in der Schule, dann ist es blöd. Weil dann bleiben mir wenig Optionen. Wenn ich jetzt mit rechten Jugendlichen nicht mehr arbeiten möchte oder von vornherein nicht mit rechten Jugendlichen arbeiten möchte, dann gibt ja diese schöne Arbeitsfeld. Wenn ich nur mit Opfern arbeiten will, wie es du vorhin angesprochen hast, dann wird es natürlich in der Tat schwierig, das reduziert. Das wird bedeuten, das wird dann ungefähr so, das Reduzieren an Arbeitsfeldern, wie wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt nur mit Menschen mit bunten Haaren arbeiten. Das ist natürlich schon möglich, aber das reduziert sozusagen auf eine lebenslange Berufsbiografie die Optionen schon. Da, wo sozusagen dieses gesicherte Feld nicht mehr gegeben ist, sind die Grenzen dieses Ansatzes, und hierzu möchte ich einige Verdeutlichungen vornehmen, die ich natürlich auch schon in der Vergangenheit zum Teil etwas anders pointiert vorgetragen habe und die ich jetzt einfach auch an dieser Stelle nochmal kurz ansprechen will. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich immer genau das, was Jugendarbeit häufig falsch macht. Jugendarbeit fühlt sich gefährdet, muss sich ständig legitimieren, steht unter Kostendruck, fühlt sich auch dahin sogar radikal gefährdet, dass die Einrichtung vielleicht vor der Schließung steht, wenn die Dinge nicht gut laufen, um es mal so zu sagen. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel, wenn wir Jugendarbeit evaluieren, was wir in der Vergangenheit in Sachsen-Anhalt öfters getan haben, in verschiedenen kommunalen Kontexten, dass zum Beispiel Sozialarbeiter erzählen, wir kommen im Jugendclub, das ist völlig leer. Das kann ja sein, das ist ja völlig normal. Wenn ich in eine Kneipe gehe, kann die auch leer sein. Wenn ich hier reinkomme, kann der Saal auch leer sein. Das ist ja jetzt ja nicht. Aber ich erlebe dann einfach da auch ein sehr gering entwickeltes Selbstbewusstsein. Die Sozialarbeiterin, die Leiterin sagt dann, Herr Simon, wären Sie vor einer halben Stunde gekommen, wären alle noch da gewesen. Jetzt sind Sie schwimmen gegangen. Dann sage ich, gut, ich war auch 14 Jahre im Feld. Ich kenne die Probleme. Der leere Raum macht uns Angst. Wir sind delegitimiert. Unser Arbeitsplatz könnte gefährdet sein, wenn es dauerhaft leer. Also, aber mit diesem eigentlich anders gelagerten Beispiel will ich nochmal deutlich machen, dass wir als Jugendarbeiter, Jugendarbeiterinnen oft aus einer sehr defensiven Position heraus agieren und dann, das ist in der Tat natürlich auch ein Fehler der Kollegen und Kolleginnen oder eine Selbstüberschätzung oder eine Überschätzung ihrer Optionen und Ressourcen gewesen, als es losging, dann der neue Wurf, akzeptierende Jugendarbeit, rechte Szene Ostdeutschland, wir haben nochmal Sachsen-Anhalt komplett evaluiert 2005, die ganzen Projekte, die es damals nicht mehr gab, die es alle mal gegeben hat, dazu vielleicht nachher noch ein Satz, es wird eng. Sie haben zum Teil auch falsche Erwartungen geweckt. Das ist übrigens ein typischer Gefährdungstatbestand sozialer Arbeit. Immer wenn es darum geht, wenn neue Programme aufgelegt werden, treten wir gerne an und erzählen den anderen, was wir alles super können und dass wir es hinkriegen. Und bei der Geschichte mit rechter Jugend und so weiter, da ist es halt nicht gelungen, weil dieses Phänomen in der Nach-, es ist in Westdeutschland ein älteres Phänomen auch, ne? Grunde genommen geht es in Westdeutschland zurück bis Ende der 60er Jahre. NPD, Baden-Württemberg 9,8% 1967. Es gab dort, bin in der Nähe eines Dorfes groß geworden, das war auch so der Kristallisationspunkt unserer ersten frühen politischen Gegenversuche, nicht ganz einfach. Der schöne Ort hatte 50% NPD. Da könnt ihr sogar in der Sächsischen Schweiz erstmal sagen, wir haben kein Problem. hat sich dann wieder sozusagen in die Mitte hinein verschoben, aber rechte Jugendkultur damals natürlich noch anders gewendet, entweder Rocker oder Trommeln schlagen und Fahnen schwenken, beides hat nur begrenzte Ausstrahlungskraft auf andere Jugendliche gehabt. Das Problem, dass wir heute sozusagen auch, und da gibt es andere bessere Experten und Expertinnen als mich, auch weil ich diese ganze, ich verstehe die Texte nicht mehr, ne, meine Damen und Herren, ne, da brüllt mich was an und da sagen, das ist ganz problematisch, ich verstehe nichts. Ne. Nein, das ist Black Metal. Und sagen, nee, das ist NS Black Metal, aber ich sage, ich verstehe nichts. Ne. Sagen sie, ja, das ist dein Problem. Und das ist das Problem vieler Eltern. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, jugendkulturelle Ausformungen rechter Jugendkultur sind enorm breit geworden und sie bieten vielfache Optionen an und insbesondere die zentrale Möglichkeit, sich anzudocken, nämlich das Medium Musik, ist mittlerweile so differenziert, dass es schon in der rechten Musik im Grunde genommen fast schon ein ähnliches Spektrum gibt wie in einer sozusagen stärker pointiert ausgedrückt linken Musikszene. Ne? Da kann ich also NS Black Metal für die einen, da habe ich den klassischen alten Rechtsrock, dann habe ich für die wenigen, die sowas auch mögen, fast, ja, ja, wenn sie das hören, es gibt Liedermacher, die haben eine Sanftheit in der Stimme, die passt überhaupt nicht zu ihren Texten, da sind auch Mädchen angesprochen, weil sie die Sanftheit der Stimme und den netten Kerl so schätzen. Solche Argumente kommen ja typischerweise im Schwärmen. Schwärmen ist zwar altmodisch, aber unter anderen Bedingungen findet es auch heute noch statt. Also von daher andere Herausforderungen, auch was diese jugendkulturelle Geschichte angeht. Und jetzt halt auch die spannende Frage, wie gehe ich damit in der offenen Jugendarbeit um? Ich denke, falsch ist es, wie der Student von mir damit umgeht, der in seiner Arbeit über rechte Musik die Spuren hat er in seiner Heimerzieherkarriere gelegt. Und ich war da sehr überrascht, dass es völlig normal ist in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung, dass die Kids ihre Mucke einfach so hören können. Ne? Also da er hat sozusagen seine ganzen Tonträgersammlung, die hat er von Heimkindern gehabt. Ne? Das war alles erlaubt. Nur nicht rauchen durften sie draußen. Ne? Also, das ist klasse, ne? Das hat mir gut gefallen, so haben wir das im Fall gemacht. Und dieses sozusagen falsche Zulassen von Dingen, also eine Jugendeinrichtung kann sozusagen mit Jugendlichen auf der Basis niedrigschwelliger Beteiligung sehr viel aushandeln. Ne? Aber ich denke, es gibt da schon noch so diese Option, dass man sich klassischerweise an Recht und Gesetz verortet und dass dann verbotene, aber auch indizierte Tonträger in meiner Einrichtung oder in Ihrer Einrichtung oder überhaupt in öffentlich geförderten Jugendeinrichtungen als Dauerbeschallung nicht gespielt werden. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, wir machen mal einen Abend, wo wir uns sozusagen mit den Texten auseinandersetzen. Das muss man dann aber gut vorbereiten, weil die Kids natürlich da auch sehr fit sind. Also solche Grenzziehungen elementarer Art, wenn die nicht mehr eingehalten werden, dann verkommen sie selber sozusagen zum Bierausschenker. Und das ist ja in der Tat das fatale Resultat mancher Einrichtungen, auch in dem von mir gut beobachteten Nahraum Sachsen-Anhalt zwischen 1993 und 2004. Und dann war es auch vorbei gewesen, dass sie sich im Grunde genommen haben umklammern lassen zu einer Servicefunktion, die nur noch funktionieren konnte, wenn die rechte Szene die Bedingungen diktiert hat und die soziale Arbeit akzeptiert hat, was da so auch ein Stück weit durch alte Stammbesucher vorgegeben ist. Da gab es dann viele tragische Situationen. Das habe ich auch mal veröffentlicht, dass die eine Frau sagt, die kam dann mal zu uns zu einer Beratung und sagte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die sagen, wenn wir das und das nicht zulassen, sie sagen, wir wissen, wo deine Tochter auf die Schule geht, andere wurden persönlich bedroht. Und da muss man sagen, break. Das muss eigentlich sofort abgebrochen werden. Das Fatale ist, dass die Kollegen und Kolleginnen, die sowieso unter prekären Bedingungen arbeiten, sich natürlich da auch existenziell bedroht fühlen. Und deswegen sage ich natürlich an dieser Stelle, muss soziale Arbeit, muss Jugendarbeit auch in seiner Argumentation einen Paradigmenwechsel vornehmen. Sie muss im Grunde genommen klar sagen, wir übernehmen Teile der Aufgabe, aber es ist eine Sache, die nur unter den Bedingungen laufen kann und auch nur dann, wenn sozusagen andere Akteure dieser sogenannten Zivilgesellschaft, also des Gemeinwesens, ihre Aufgaben auch übernehmen. Also im Grunde genommen, idealtypischerweise, wird man natürlich so nicht hinkriegen im Einzelfall, ein Contracting, in der alle erklären, was sie beitragen, was der Bürgermeister macht, was die Vereine machen können, wie die Politik damit umgeht, wenn diese Situationen des Gefährdetseins oder des Scheiterns mit reinkommen. Und unter solchen Bedingungen ist es dann auch kein Problem zu sagen, jetzt ist die Situation so, dass wir diesen Club mal ein halbes Jahr zumachen oder wenigstens ein Vierteljahr. Und dann gucken wir, wie wir mit den Kräften und neuen konzeptionellen Impulsen diese Situation aufbauen. Wenn sie das in der Realität machen, sind die Leute meistens arbeitslos. Und das ist sozusagen der Bereich, wo wir auch anders auftreten müssten. Da ist die Ausbildung auch gefordert. Bei uns lädt man ab und zu ein. Und da können wir dann was sagen, was manchmal Kollegen schon nicht mehr sagen. können und vielleicht auch sich nicht mehr getrauen, dann können wir versuchen, auf solche Rahmenbedingungen und ihre Einforderungen ein Stück weit hinzuweisen. Letzter Punkt, es wird eng, meine Damen und Herren. Ich habe mich eigentlich umfangreicher vorbereitet auf den Bereich der Netzwerke. Einen Punkt will ich jetzt nicht mehr vortragen, weil das zeitlich nicht mehr geht. Meine Voraussetzung ist für ein gelingendes Netzwerk, dass man erstmal beginnt mit einer sogenannten Kommunalraumanalyse. Da können wir vielleicht so miteinander reden mit der AGLF, dass man ihnen dann wenigstens übers Internet dann die Volltexte zur Verfügung stellt oder so. Ich würde abschließend nochmal daran anknüpfen, wo ich hier das letzte Mal aufgehört habe, weil ich habe ja bei der letzten Veranstaltung die AGLF Sachsen mit Kooperation, war glaube ich auch die Ebert Stiftung dabei, habe ich ja auf diese Schweizer Verhältnisse hingewiesen und die dort durchaus gut entwickelten also erfolgreich arbeitenden Netzwerkstrukturen. Und ich will jetzt einfach zum Schluss hier ein kleines, würde man sagen, Zeichen noch setzen. Im Lokalraum kann man ja im Grunde genommen immer unter zwei Gruppen erstmal unterscheiden, die sozusagen auf der guten Seite stehen. Das sind zum einen Initiatoren und Initiatorinnen, die sozusagen irgendwann mal nicht hinnehmen, dass bestimmte Dinge passieren. Vielleicht haben sie, ich habe da eigentlich nur reingezappt, dann bin ich aber hängen geblieben. Am Montag ging ja die Woche des Ehrenamts los, letzte Woche. Und da kam ein Journalist, der immer sonst egoistisch gelebt hätte, der wurde da so durch eine Sphäre unterschiedlicher ehrenamtlicher Milieus geleitet. Hat jemand von Ihnen das gesehen? Reingezappt mal so. Er hat es gesehen. Und da kam dann diese süddeutsche Gruppe von Frauen und Müttern, die einfach die Schnauze voll hatten, dass die Nazis in ihrem bayerischen Dorf immer Aufmärsche gemacht haben. Ne? Und dann haben die begonnen, also ganz normale, eher unpolitische, nicht die Antifa, sondern eher biedere Hausfrauen haben dann begonnen, da was zu machen. Und lange Rede, kurzer Sinn, nachdem die das so ein paar Jahre durchgehalten haben, hat sich das verstetigt, stabilisiert immer mehr, haben sich angedockt und mittlerweile ist da eine Struktur gewachsen. Häufig ist einfach auch die Frage, wie wird auf so eine Initiative reagiert? Häufig reagiert ja Verwaltung immer noch ablehnend, weil das ist ja störend. Es ist sozusagen eine Dramatisierung, wie mein Fichtenberger Bürgermeister, der hat zum Beispiel auch an diesen ganzen Aktivitäten bisher, den konnte man nicht einbinden, obwohl ja mein Satz hier ganz klar ist, der dritte Punkt, dass diese kommunalen und regionalen Netzwerke umso erfolgreicher arbeiten. Das ist zumindest in der Schweiz empirisch belegt. Hier engagiert er die Mitwirkung der Verwaltungsspitzen, sprich Bürgermeister und anderer relevanter kommunaler Multiplikatoren ist. Das, in dieser Situation sind wir in Fichtenberg nicht. Der Fichtenberger Bürgermeister schmollt, weil man sich jetzt nämlich noch intensiver mit seinem Gemeinwesen beschäftigt. Er will eigentlich nur, wie der Kabarettist Gerhard Polt das so schön formuliert, eine kleine Gemeinde, da ist nichts los, es ist aber schön, die Landschaft ist da, man kann da Fresh Air Schnapping, also das ist die Aussprache von Gerhard Polt, Mushroom Searching, ich habe übrigens noch einen Begriff dem Polt hinzugefügt, Woodway Walking habe ich dann eingeführt, finde ich jetzt ganz gut, das ist von mir, das ist nicht von Polt. So möchte der Bürgermeister sich und seine Gemeinde gesehen haben und dass da eine Nazi-Bande mit sozusagen 20 Leute harter Kern, Wochenende bis 200, wenn sie gut organisiert sind an bestimmten Kristallisationstagen, Durchschnittswochenende 50. Und das ist immer mit Scharmützel verbunden und andere Jugendliche haben einen brutalen Spaß dran. Ne? Zum Beispiel kommt die Polizei und dann kommt ein Auto und hat mir der Sohn meines Flaschners erzählt, der das so gemacht hat. Ne? Die fanden das alles Event dort, das ist jetzt ein Event. Ne? Da kommt dann die Polizei, will von denen wissen, warum sie da hinfahren, weil die Polizei präventiv die Leute, die zu denen wollen, abfangen wollen. Und dann sagen die zu denen, Heil, zögern kurz und sagen dann weiter, Bronn. Heilbronn ist eine süddeutsche kleine Großstadt und da haben sie den Wort Scouting. Ne? Und es ist ja nicht strafbar, Heilbronn zu sagen, auch wenn man das ein bisschen verzögert. Und so geht der Samstagabend in der Provinz fröhlich hin, nicht nur Woodway Walking und Fresh Air Schnapping. Also, man muss sozusagen, also den Bürgermeister kriegen wir noch, da bin ich ganz optimistisch. Nicht ich, sondern die Rektorin wird sich jetzt mit ihm beschäftigen. Bei der ist er nämlich in die Schule gegangen. Aber das sind so die Chancen des kleinen Gemeinwesens. Und ganz wichtig, und jetzt will ich zum Ernstcharakter dieser Veranstaltung wieder zurückkommen, ganz wichtig ist mir ein Hinweis, der vielleicht auch manche wieder gegen mich aufbringt. Ich bin ein großer Freund von Antifa-Aktivitäten. Erstmal zum Beispiel auch, weil mein mittlerer Sohn, der gehört auch zu dieser Truppe dazu, Freiburg immer, Straßburg jetzt gerade wieder blockiert, verhaftet worden und so weiter. Der Vater macht sich Sorgen, weil er will einen Schuldienst, Klammer zu. Es ist in Baden-Württemberg leicht verboten und leicht verbaut, wenn man sozusagen zu stark sich da in diesem Spektrum politisch bewegt hat. Es ist aber oft auch schwierig, dann zum Beispiel wirklich Gestaltungsmacht in einem Gemeinwesen zu entwickeln, wenn sozusagen die Initiative immer nur von den Externen ausgeht, die aus der nächsten Großstadt anreisen, rituell bestimmte Veranstaltungen durchführen, zu bestimmten Aktionen Gegenaktionen machen und ansonsten, ich sag's mal anders, gerade anderen, die vielleicht auch ein Unbehagen an rechter Aktivität im Gemeinwesen haben, aber nicht so eine richtige Identifikationsmöglichkeit bieten. Und deswegen ist es, denke ich, auch wichtig, dass in diesem Kontext der Netzwerkerstellung das Maß an Verbindlichkeit vergrößert wird, zum Beispiel dergestalt, wir freuen uns darüber, wenn junge Menschen uns aus der Großstadt unterstützen. Allerdings, die Bedingungen, unter denen dies geschieht, werden ausnahmslos von den lokal handelnden Akteuren festgelegt. Wenn wir diese Rahmenbedingungen, das wird natürlich mal mit Störungen und Problemen verbunden sein, aber nur so kommst du dauerhaft zu einer Situation, wo auch eine Stärkung dieser Netzwerkstrukturen im konkreten belasteten Gemeinwesen vonstatten geht. Mein letzter Satz, der ist dann schon so ein bisschen visionär. Ich komme ja eigentlich auch so ein bisschen jetzt die letzten Jahre aus dem Thema Jugendhilfeplanung. Gott sei Dank noch was anderes, was nicht so belastet ist wie Rechtsextremismus, wo da wenig passiert, also von daher auch wieder belastet. Meine Überlegung an der Stelle ist, dass wir vielleicht auch diesen Rahmen sprengen müssten, nicht nur jetzt wegen dem Thema Rechtsextremismus, sondern vor allem auch wegen der Frage, wie es denn in diesen peripheren ländlichen Räumen, vor allem in Ostdeutschland, weitergeht, wo ja sozusagen die Zukunftsfrage wirklich offen ist. Und da denke ich, dass wir künftig, und dieses hat sicherlich auch mit Blick auf Rechtsextremismus ein Stück weit präventive Funktionen, diese Jugendhilfeplanung stärker mit Planung für nachhaltige Dorfentwicklung, stärker mit Schulentwicklung und stärker auch sozusagen mit neuen kreativen Ideen, die sozusagen ein bisschen wieder kleine, der Begriff ist überfrachtet und zum Teil überstrapaziert, kleine Leuchttürme setzen, sozusagen neue Formen auch, dass zum Beispiel junge Leute in diesen peripheren ländlichen Räumen eine ökonomische Perspektive haben. Ne? Weil es ist ja sozusagen einem bestimmten Sozialraum nicht gedient unter verschiedensten Blickwinkeln, aber auch unter dem Blickwinkel Umgang mit Rechtsextremismus und der Frage, wie geht es weiter, wenn diese sozusagen vitalen jungen Bevölkerungsschichten auch weiterhin abwandern, quasi mit dem Abitur dann die Flatter machen und zurückbleiben diejenigen, die sozusagen eher in diesem dumpfen Milieu, der sich ständig benachteiligt fühlen und sehr sensibel sind für die einfachen Botschaften des Rechtsextremismus. Also dieses sozusagen auch in der planerischen Seite aufzuwerfen, führt dann weit raus aus dem, was der Kern meiner heutigen Gedanken war, aber ich möchte es aus Gründen der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt lassen. Jetzt muss ich Ihnen aber ganz schnell für Ihre Aufmerksamkeit danken. Ich bin über die Zeit.